Wir danken dir, lieber Vater, dass wir dich persönlich kennen dürfen, gerade auch durch den Glauben an Jesus mit dir verbunden sind. Segne jeden von uns. Du weißt, was er so mitbringt, wenn er jetzt hier in diesem Gottesdienst ist. Schenke, dass wir dir vertrauen, dir begegnen und du uns segnest. Amen. Ich lese einige Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19. Steigen wir ein gerade in das Verhör von Pilatus und Jesus, wo ein gebildeter, mächtiger Mann versucht, mit einem König fertig zu werden. Als ihn nun die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie: Kreuzige, kreuzige! Pilatus sagt zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich zu Gottes Sohn gemacht. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder in die Burg hinein und sagte zu Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Mir stehst du nicht Rede? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben herab gegeben wäre. Deshalb hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Daraufhin suchte Pilatus, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien: Wenn du diesen freilässt, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, ließ er Jesus herausführen und setzte sich auf den Richterstuhl, an einem Ort der Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata heißt. Es war aber Rüsttag für das Passa, es war um die sechste Stunde. Und er sagte zu den Juden: Da, seht euren König. Da schrien jene: Hinweg, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus sagt zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Sie nahmen nun Jesus, und indem er sein Kreuz selber trug, kam er hinaus auf den Platz, welcher Schädel genannt wird, was auf Hebräisch Golgatha heißt. Und dort kreuzigten sie ihn und zwei andere mit ihm zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus ließ aber auch eine Aufschrift schreiben und auf das Kreuz setzen, und zwar war geschrieben: Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war auf Hebräisch, auf Lateinisch und auf Griechisch geschrieben. Da sagten die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht, der König der Juden, sondern, dass jener gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil und den Rock. Der Rock war aber ohne Naht von oben an als ein Ganzes gewoben. Da sagten sie zueinander: Lasst uns ihn nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll, damit das Schriftwort erfüllt würde: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Die Soldaten nun taten dies. Beim Kreuz Jesu aber standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria aus Magdala. Als nun Jesus die Mutter sah und neben ihr den Jünger stehen, den er lieb hatte, sagte er zur Mutter: Weib, siehe dein Sohn. Hierauf sagte er zum Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger in sein Haus. Da Jesus wusste, dass nunmehr alles vollbracht war, sagte er weiter, damit die Schrift vollständig erfüllt würde: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten nun einen mit Essig gefüllten Schwamm auf einen Isopstengel und hielten ihm ihn an den Mund. Als Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und gab den Geist auf. Frage: Glauben Sie an den Zufall oder Plan für das persönliche Leben und damit natürlich auch für das Leben von Jesus? Eine Frage, die man vielleicht nicht in einer Sekunde beantworten kann, es sei denn, man hat sie vorher schon überlegt. Angenommen, Sie würden an einen Plan glauben, dann wäre die Frage: Wer plant denn hier? Erfüllt sich hier Gottes Plan? Gibt es vielleicht auch eine Gegenplanung von der anderen Seite? Wie ist das mit den eigenen Plänen? Wie verhalten die sich zu dieser oberen Planung? Eine schwierige Frage. Wenn man diese Geschichte hier liest, wird man feststellen, wie viele Leute da planen. Da gibt es fromme Juden, da gibt es einen mächtigen Statthalter, da gibt es den Teufel, da gibt es einen Freund, der verrät, da gibt es eine relativ unbedarfte Menge, die einfach mitschreit und. Und trotzdem geschieht der Plan des Höchsten. Das ist ganz interessant. Jesus wird von einem feigen Richter zur Hinrichtung freigegeben, obwohl er ihn nicht verurteilt hat. Da fängt es schon an. Das steht in Daniel 9, Vers 26, wenn Sie das nachlesen wollen, dass in Jerusalem zu einer bestimmten Zeit ein Gesalbter, das heißt auf Hebräisch Messias, ohne Urteilsspruch hingerichtet würde. Und genau das hat er veranlasst. Er sagte, der Mann ist unschuldig, absolut unschuldig, aber wenn ihr unbedingt möchtet, dann nehmt ihn doch mit und kreuzigt ihn selbst. Das ist ja so fast wie bei uns heute. Wer am lautesten schreit, der setzt sich durch, auch wenn er nicht im Recht ist. Wir haben gerade auch so auf Deutschlands Straßen wieder ein bisschen erlebt und wahrscheinlich wird sich das noch fortsetzen. Jesus trägt dann sein Kreuz selber. Wahrscheinlich war das nur der Querbalken des Kreuzes, während der senkrechte Balken eventuell oder wahrscheinlich schon an Ort und Stelle stand. Ja, und zwar trägt er ihn nach Golgatha. Golgatha ist ein kleiner Felsen außerhalb von Jerusalem damals, heißt der Schädel, nicht weil da so viele Schädel herumlagen, bei Juden lagen keine Leichenteile auf der Straße rum, das gab es nicht. Über Nacht dürfte nirgendwo ein Toter unbegraben sein, war also unmöglich. Aber dieser Felsen sieht so aus wie ein Schädel, das heißt, er hat links eine Vertiefung in diesen Felsen und rechts auch eine, wie zwei Augen in einen Totenschädel, in der Mitte eine Vertiefung wie die ehemalige Nase, sieht also so aus wie ein Schädel. Und dieser Hügel Golgatha, der lag damals außerhalb von Jerusalem, heute liegt er mitten in der Stadt. Da erfüllt sich schon wieder eine prophetische Linie. Wir haben gerade von dem Chor dieses Lied gehört, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Ein Sündopfer für das Volk musste damals außerhalb des Lagers verbrannt werden. Und Jesus war das Sündopfer für sein Volk, deshalb musste er außerhalb des Lagers, das heißt dieser Hauptstadt Jerusalem, sein Leben lassen. Und dort ging es dann weiter nach seinem Tod. Interessant, wie solche Dinge sich fortsetzen. Er wurde gekreuzigt. Kreuzigung war eine Form der Hinrichtung, die wahrscheinlich von den Persern kam, dann über Karthago nach Rom kam. Und sie war so abscheulich, dass es der römische Staat verboten hat, dass jemals ein Römer gekreuzigt würde. Gekreuzigt werden durften also nur Ausländer, sozusagen in den Kolonien, dürfte man diese Form anwenden. Selbst ein römischer Verbrecher dürfte nicht gekreuzigt werden, weil diese Form der Hinrichtung so schändlich und grausam war. Ja, steht auch schon dort, Psalm 22, Vers 17, sie durchbohren mir Hände und Füße, von David geschrieben, 1000 Jahre vor Jesus. Und in Sacharja steht es dann später über das Volk Israel, wenn sie in der Endzeit einmal Jesus erkennen werden, was im Moment ja noch nicht der Fall ist, sie werden hinschauen auf den sie durchbohrt haben. Noch ist es nicht so weit. Sie glauben noch nicht an Jesus. Aber es wird für eine ganze Fülle von ihnen noch kommen. Ja, er würde zwischen Verbrechern sein, steht in Jesaja 53, Vers 9. Bei Übeltätern gibt man ihm seine Stätte. Und der Pilatus wollte hier den Juden eins auswischen. Man könnte sagen, in dem Ping-Pong-Spiel hatten die Juden gerade einen Punkt gemacht. Ja, sie hatten ihn, den mächtigen Mann, in die Knie gezwungen, dass er etwas gegen seinen Willen tun musste, nämlich Jesus zur Hinrichtung freigeben, obwohl er sagte, der Mann ist unschuldig. Hatten sie einen Punkt gesammelt und jetzt sammelt er einen Punkt und sagt, Bätsch, wenn schon, dann kreuzige ich jetzt euren König. Wobei sie da beleidigt waren, weil sie sagten, das ist doch gar nicht so. Aber jetzt stand es 1:1. Ein Punkt für die Juden, ein Punkt für Pilatus. Aber eigentlich Ein Punkt für Gott, denn der Pilatus war ein Prophet wider Willen. Das ist erstaunlich, wie viele Leute genau Gottes Willen tun, obwohl sie eigentlich genau das Gegenteil tun wollen. Denn Jesus war der König der Juden. Und das ließ der Pilatus aus Spott obendrauf schreiben, aber es stimmte. Gleich in drei Sprachen, in der Nationalsprache Hebräisch, in der Besatzungsmachtsprache Latein und in der Sprache der Gebildeten Griechisch. Das heißt, alle Welt sollte hören, dass hier ein König hingerichtet wird. Und an der Stelle wäre ja die Frage an Sie und an mich, wenn alle Welt es hören soll, dass hier ein König etwas Wichtiges erlebt, dann wird die Frage, in welcher Sprache hat Gott eigentlich Sie und mich erreicht? Welche Sprache hat er da gesprochen, um uns zu erklären, wer Jesus ist? Ich denke natürlich Deutsch, das ist völlig klar. Es sei denn, wir hätten hier jemand unter uns, der eine andere Heimatsprache hat, was es sicher auch gibt. Nein, welche Sprache hat Gott gesprochen, als er zu ihnen redete? Die Sprache eines Vorbildes, wo sie merkten, der strahlt eine Gewissheit aus, die ich nicht kenne. Die Sprache der Not, dass er ihnen vielleicht durch Krankheit oder schwierige Lebensentwicklung das Ohr geöffnet hat für diese Botschaft von Jesus. Vielleicht die Sprache eines Buches, das sie endlich kapiert haben bei dem Lesen eines Buches über Jesus. Das ist er tatsächlich und ich kann mit ihm leben, wenn ich zu ihm bete. Vielleicht die Sprache eines Liedes, so wie ein junger Mann gerade sagte, dass seine Schwester bei dieser Veranstaltung Burgröste in einem anderen Ort nur einmal da war. Und dann hatte sie so eine Liedzeile im Kopf und über die dachte sie immer wieder nach. Und ein paar Wochen danach hat sie dann ihr Leben dem anvertraut, über den sie da nachdachte. Welche Sprache hat Gott gesprochen, als er zu ihnen sprach, um sie zu erreichen, damit sie erkennen, wer Jesus ist? Und welche Sprache hat er zu mir gesprochen, damit ich Jesus erkannt habe? Es gab außerdem Pilatus noch einen Propheten wider Willen. Das war der Hohepriester Kaiphas. In Johannes 11, Vers 50 kann man das nachlesen. Da hatte er so eine kleine öffentliche Ansprache vor dem Hohen Rat gehalten und hat gesagt, es ist doch viel besser, dass einer für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk irgendwie zu Schaden kommt. Und genau das war ja die Bedeutung von Jesus, dass einer für die anderen stirbt. Er hatte natürlich keine Ahnung, was er da gerade sagte. Interessant ist also, hier plant die Bosheit, aber Gottes Plan wird erfüllt. Wenn Sie im Alten Testament mal die Geschichte von Josef lesen, gab es ja auch gerade im Fernsehen vor einiger Zeit verfilmt. Einige Leute haben ein Stück gesehen, obwohl da nicht so viel vielleicht von Josef wiederzuerkennen war. Ein Mann, der absolut mit Bosheit umgeben ist. Seine Brüder verkaufen ihn. Sein späterer Dienstherr lässt ihn ins Gefängnis werfen. Männer halten ihr Versprechen nicht ihm gegenüber. Er erleidet sehr viel Bosheit in seiner Umgebung. Eine Frau will ihn verführen und belügt dann ihren Mann, um ihn ins Abseits zu bringen. Und trotzdem erfüllt sich Gottes Plan, dass dieser Josef der Retter der ganzen damals bekannten Welt wird. Trotz all den vielen Plänen anderer Leute. Also interessant die Frage, wessen Plan kommt zum Ziel, wo doch so viele mitplanen? Ja, dann sind hier die Soldaten, Männer, wie heißt es so schön, wie du, our job. Ja, wir machen es einfach so. Sie sind auf Privatgewinn aus, sie teilen die armseligen Kleider von diesem Gekreuzigten unter sich und können dann wenigstens was mit nach Hause nehmen. Der eine nimmt die Schuhe mit, der andere die Kopfbedeckung, der dritte die Tunika, der vierte den Gürtel. Nur sind es leider fünf Teile, deshalb müssen sie dann um das fünfte losen, um den Rock. Also Männer, denen alles egal ist, sie fragen nur, was springt dabei für mich heraus? Wobei sie das Eigentliche natürlich gar nicht kapieren, was für sie herausspringen könnte. Aber auch hier erfüllt sich Prophetie aus dem Psalm 22, sie würfeln um mein Gewand. Ja, dann sind da vier Frauen, Maria, die Mutter, aus Mutterliebe kommt sie, dann ihre Schwester, also die Tante von Jesus, eine andere Frau und noch Maria Magdalena, die Jesus von sieben Dämonen befreit hatte. Das heißt, diese Maria Magdalena wusste, was das ist, wenn einer eingreift im Leben und es von Bindung befreit, sodass jemand wirklich seinen Willen frei gebrauchen kann und nicht mehr fremdbestimmt wird von innen und außen. Interessant, Maria als Mutter von Jesus taucht im Johannesevangelium in Kapitel 2 auf, bei dem Weinwunder in Kana, wo dann die Leute keinen Wein mehr haben und sie zu ihrem Sohn sagte, guck mal, die haben nichts mehr, jetzt mach doch mal was. Und er sagt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das heißt, er fertigt sie so ein bisschen barsch ab, könnte man sagen. Und jetzt taucht sie im Johannesevangelium erst hier wieder auf, wird erst hier wieder erwähnt. Warum? Weil jetzt Jesu Stunde gekommen ist. Und da ist sie wieder dabei, wird erwähnt. Und interessant, sie bekommt sozusagen einen anderen Vizesohn. Anstelle von Jesus, der Älteste war, bekommt sie jetzt Johannes, der sie mit nach Hause nimmt. Jesus hatte, wenn ich die Evangelien recht im Kopf habe, 4 Brüder und mindestens 2 Schwestern. Also er hätte genügend Vize-Söhne anbieten können, sagen, jetzt macht der zweite Sohn eben, was ich gerade abgeben muss. Nein, er stellt eine neue Querverbindung her. Und das ist sicher ganz interessant. Durch Jesus entstehen neue geistliche Beziehungen zwischen Menschen. Da kann es sein, dass plötzlich einer so ein geistlicher Vizevater wird für andere, denen er helfen kann, oder einer ein Vizesohn wird für jemand, der für einen eintritt, obwohl er gar nicht mit demjenigen verwandt ist, einfach durch Jesus vermittelt. Jesus dürstet. Er sagt, mich dürstet, und dann bekommt er Essig gereicht. Ob das ein schönes Getränk ist, weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Interessant, Jesus hing jetzt 6 Stunden am Kreuz in glühender Sonne unter großen Schmerzen. Sein Kreislauf war sicher sehr geschwächt und er hat Durst. Damals gab es eine religiöse Richtung, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die hieß Gnosis, das heißt auf Deutsch Erkenntnis. Die machten aus allem Geistigen etwas Wunderbares und aus allem Materiellen, Körperlichen etwas Minderwertiges und sagten, wenn Jesus dieser Erlöser ist, dann hatte er doch nur einen Scheinleib, er war so eine Geistperson mit einem Scheinleib, aber in Wirklichkeit gestorben ist er doch nicht, der Erlöser kann doch nicht sterben, das geht doch nicht. Er war mehr so ein geistlicher Überflieger, der so irgendwo da drüben schwebt. Und solchen Leuten sagt die Bibel, Jesus dürstet. Der hat ganz natürliche Bedürfnisse entsprechend seiner Situation. Also kein Überflieger. Und an der Stelle erfüllen sich gleich 3 Prophetien auf einmal. Einmal Psalm 22, Vers 16 heißt es schon, dass der Gaumen trocken ist wie Scherben. Klar, wenn man da so hängt. Dann in Psalm 90, Vers 22, dass sie ihm Essig reichen. Und dann aus der Passa-Geschichte, aus 2. Mose, ich meine Kapitel 11, ein Ysop-Stängel, auf dem ihm das gereicht wird. Passa, vielleicht erinnern Sie sich daran, war dieser Auszug aus Ägypten, als an einem Abend Lämmer geschlachtet wurden und mit dem Blut des Lammes wurde der Türpfosten dieser Familien bestrichen, damit dann in der Nacht der Würgerengel Gottes, der da vorbeiging, wirklich vorbeiging und in diesem Haus niemand zu Schaden kam. Und dieses Blut wurde mit Ysop aufgestrichen auf die Tür. Es ist also interessant, dass mit einem Ysop das Blut eines Lammes zum Schutz vor dem Zorn Gottes diente und hier gerade auch so ein Ysop-Stängel jetzt ihm den Essig reicht, kann man sagen, reiner Zufall oder vielleicht auch nicht. Denn hier würde ja auch das Lamm Gottes sein Blut vergießen für uns. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Ja, dann sagte Jesus, es ist vollbracht. Jetzt wäre interessant, was ist denn vollbracht? Ist das Leben einfach abgehakt mit 33 Jahren jetzt etwas früh? Oder könnte man sagen, ich habe meinen Lebenslauf vollbracht, ich bin jetzt am Ziel. Ich habe den Todeskampf vollbracht, jetzt darf ich die Augen schließen. Ich denke, wenn er sagt, es ist vollbracht, wusste er, dass er jetzt die Menschheit erlöst hatte durch sein stellvertretendes Opfer, sodass Gott Menschen nicht mehr richtet, wenn sie an Jesus glauben. Menschen, die an Jesus glauben, kommen nicht in das jüngste Gericht, weil an ihrer Stelle ein anderer gerichtet wurde. Das ist der Inhalt der Erlösung. Und das beinhaltet natürlich dann auch tägliche Vergebung, die ich in Anspruch nehmen kann, weil da jemand ist, der für meine Sünde starb. Dadurch ist die Tür zum Himmel geöffnet für jeden, der glaubt. Jesus ist diese Tür, also kein theoretischer Glaube an irgendwelche sittlichen oder religiösen Lehrsätze, sondern glaubende Verbindung zu einer Person. Ich weiß nicht, ob Sie gestern Abend die Tagesschau gesehen haben oder irgend so eine Nachrichtensendung. Da gab es ja auch so junge Leute, die gerade einen Transit machten, das heißt den Übergang ins Jenseits suchten. Sie haben dann leider sich zu 39 das Leben genommen, um irgendwo auf der anderen Seite dann erwartet weiterzukommen. Und da war so ein Emblem, was ich sah, da stand drauf Heaven Gate, Himmelstür. Es ist ja interessant, ob ich durch Selbstmord meine, mir die Himmelstür irgendwie in einem Transitverfahren einzuhandeln und dann vielleicht von irgendeinem Raumschiff abgeholt zu werden in eine andere Galaxie, oder ob ich glaube, dass da jemand ist, der die Frage der Schuld in meinem Leben klärt und mir dadurch die Himmelstür öffnet. Es ist vollbracht, hieß aber auch, der Teufel ist besiegt, denn der hat nur Macht über Menschen, solange Sünde unvergeben bleibt. Aber jetzt kam zum ersten Mal Vergebung in die Welt und damit verlor dieser Teufel seine Macht. Ja, was hat er noch vollbracht? Ein Leben voller Gehorsam, in dem er selber gelitten hat, aber wusste, ich bin jetzt am Ziel. Die Feinde haben natürlich auch etwas vollbracht. Sie haben das Tötungswerk vollbracht. Die Frommen haben ihn ausgeschlossen. Aber Jesus hat das Werk der Hingabe vollbracht. Der Vater hat das Werk der Liebe vollbracht für uns. Das griechische Wort Tetelestai, was auf Deutsch übersetzt heißt, es ist vollbracht, schrieb man damals auch unter bezahlte Rechnung, wo man heute schreibt, Betrag dankend erhalten, stand damals Tetelestai, es ist vollbracht. Das heißt, die Rechnung ist bezahlt. Die offenstehende Rechnung über Ihre und meine Schuld ist bezahlt durch die Hingabe des Sohnes Gottes am Kreuz. Das glaube ich persönlich und freue mich darüber, dass hier jemand da ist, der für mich eintrat und nicht nur für mich, für jeden von uns. Insofern muss nichts offen bleiben im persönlichen Leben. Wir können ihm alles sagen und bekennen und ich denke, dass er für alles gestorben ist. Ja, wessen Plan hat sich erfüllt? Der Plan von Pilatus, der Plan des Teufels, der Plan Gottes. Der Teufel plante Jesus aus der Welt zu schaffen und dachte, jetzt bin ich am Ziel. Aber eigentlich war er nur am Ende, denn da wurde sein Ende eingeläutet. Er verlor seine Macht, weil jetzt Erlösung mächtig wurde. Diese öffentliche Hinrichtung war sicher eine große Schande in der Öffentlichkeit, aber ich denke, dass sie eine große Freude ist für jeden, der sie heute versteht. Und deshalb noch einmal die Frage, glaube ich an den Zufall oder an den Plan? Wenn an den Plan, wer plant da? Ist es Gott? Ist es Jesus, den ich als König für mein Leben entdeckt habe? Wie verhalten sich meine Pläne zu seinen Plänen? Was bedeutet es, dass der Feind auch plant und seine Pläne da versucht mit einzubauen? Und die Frage, was glaube ich persönlich, wer kommt zum Ziel? Ist Gott wirklich der Regisseur im Leben von Jesus, der hinter dieser Erlösung steht und in ihr handelt? Ist Gott der Regisseur in Ihrem und in meinem Leben? Und bin ich in einer persönlichen Abhängigkeit zu Jesus als meinem Erlöser? Herr Jesus, ich danke dir, dass du unsere Sprache sprichst, zu jedem ganz verschieden, aber so, dass der Einzelne das versteht. Darüber lobe ich dich. Und danke dir, dass du mich und jeden von uns liebst und es möglich ist, mit dir jeden Tag des Lebens zu bewältigen, zu gestalten und auch von dir her Erfüllung zu erfahren. Amen.